NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
9. November 1723. Der Geburtstag der Prinzessin Anna Amalia von Preußen.
Ihre Chancen stehen gut auf dem Heiratsmarkt. Zar Peter III. Von Russland, König Friedrich von Dänemark, ein mecklenburgischer Prinz, sie alle werben um Prinzessin Anna Amalia von Preußen. Die jüngste Tochter des Soldatenkönigs Friedrich Wilhelm ist ein Hingucker.
Ihr Äußeres ist bezaubernd. Und nach meiner Ansicht ist sie die schönste Frau von der Welt,
schreibt Kammerherr Heinrich von Lindorf in sein Tagebuch. Alle 5 Königstöchter werden vom Berliner Hof politisch verheiratet. Nur die jüngste, geboren am 9. November 1723, macht diesen Zirkus nicht mit. Und doch wird gerade sie, Anna Amalia, berühmt durch eine leidenschaftliche Affäre mit dem Freiherrn Friedrich von der Trenk. Die Memoiren des Abenteurers präsentieren den Lesern damals eine Love Story vom Feinsten,
die sehr ausgeschmückt ist und die eingeschlagen ist wie eine Bombe. Ich glaube, sofort die 10. Auflage erreicht. Die Memoiren des Casanova, die später rauskamen, wurden dem Publikum empfohlen als der 2. Trenk.
Der Musikwissenschaftler Tobias Debuch hat über Anna Amalia geforscht. Die Prinzessin und ein einfacher Freiherr, das ist nicht standesgemäß. Wie nah sich die beiden tatsächlich stehen, bleibt ein Rätsel. Ein jüngst entdeckter Brief aus der Feder von der Trenks offenbart immerhin eine Vertrautheit, als sie sich nach langen Jahren wiedersehen.
Indem er beschreibt, dass sie sich in Berlin getroffen haben, der Trenk und die Amalia. Sie erblindet, vom Schlaganfall gekennzeichnet, zitternd und kurz vorm Tode. Und in dem Brief steht, sie hat eine halbe Stunde meine Hand gehalten und wir haben beide geweint.
Fast ihr ganzes Leben verbringt Anna Amalia in Berlin. Immer in ihrer Nähe die Oberhofmeisterin Gräfin von Voss. Sie kennt die Prinzessin von Kindesbeinen an.
Trotz ihrer Jugend war sie boshaft und sehr gefürchtet und machte uns allen viel Not und Unannehmlichkeiten.
Eine andere Hofdame warnt.
Sie war kokett und neigte zur Intrige.
Als Bruder Friedrich 1740 König wird, ist größte Vorsicht geboten.
Am Hofe wie in der Stadt hielt man die Prinzessin für den Hauptspion ihres Bruders.
Sie haben ein inniges Verhältnis, Friedrich II. Und seine 11 Jahre jüngere Schwester. Beide lieben vor allem Musik.
Heilige Cäcilie,
wird Anna Amalia von ihren Geschwistern gerufen. Es wird berichtet, die Jüngste verbringe
oft ganze Tage am Cembalo.
Die Musik ist zurzeit mein allergrößtes Vergnügen und das Einzige, mit dem ich mich befasse. Man sieht nichts als Noten in meinem Zimmer und ich arbeite Tag und Nacht.
Ist das Musizieren in der Familie des schroffen Soldatenkönigs noch verpönt, weht nach seinem Tod ein anderer Wind.
1740 kriegt Anna Amalia überhaupt das erste Mal Musikunterricht, musikalische Erziehung. Und das, weil sie sich das gewünscht hat und bei ihrem Bruder platziert hat. Er schenkt ihr Noten, er hilft ihr, wo es nur geht.
Und Friedrich schenkt ihr eine Flöte.
Ich werde mein Möglichstes tun, mich auf mein Bestes darin zu üben, um demnächst ein Solo vor Euer Majestät spielen zu können.
Mit Begeisterung ist Anna Amalia nicht nur in der Musik unterwegs.
Ich fand sie in ihrem Morgenkleide, wie ein Gelehrter im Studierzimmer arbeitend und mit der ernstesten und solidesten Lektüre beschäftigt.
Kammerherr Lindorf beobachtet sie
inmitten von Büchern über Physik und Metaphysik, vor ihr menschliche Gliedmaßen, die sie seziert hatte, während sie über Politik schrieb. Auch sagte man von ihr, dass sie Untersuchungen über gewisse Unterschiede zwischen Negern und Weißen angestellt habe.
Eine Prinzessin, die es wissen will, auch als frisch bestallte Äbtissin im weltlichen Frauenstift Quedlinburg. Eine Woche lang wird die Amtseinführung gefeiert. Die anwesende ältere Schwester Charlotte schreibt aber auch von Amalias abgründiger
Neugierde, in die Gruft zu gehen und sich die Särge öffnen zu lassen.
Das Äbtissinnenamt ist eine sprudelnde Geldquelle, denn die Prinzessin hat ein Laster. Sie zockt heimlich beim Glücksspiel und muss bei Gelegenheit den großen Bruder anpumpen.
Der König bezahlt die Schulden der Prinzessin Amalia.
Vornehme Zurückhaltung ist ihre Sache nicht.
Am wohlsten ist ihr, wenn alles drunter und drüber geht.
Selbst in Notsituationen. Als die Königsfamilie samt Hofstaat 1762 hastig von Berlin die Flucht nach Magdeburg antreten muss, so ein Beobachter, ist
die Prinzessin Amalia im größten Putz und mit allen Juwelen geschmückt. Sie war dabei wie ausgelassen vor Freude und hatte den größten Spaß zu sehen, wie der ganze Schlosshof voll Pakete und Koffer lag, die man der Schnelle wegen zu den Fenstern hinauswarf.
Sie ist wegen ihrer Schrullen von jedermann am Hof gefürchtet, aber mitunter auch bespöttelt in der eigenen Familie. Als Amalias Bruder Ferdinand krank ist, schreibt seine Tochter:
Eines Donnerstags, als es meinem Vater schlecht ging, erklärte die Prinzessin Amalia, er werde morgen sterben, denn ihrer Überzeugung nach stürben die Menschen nur am Freitag. Es trat jedoch gerade an diesem Tag eine günstige Krise ein, sodass mein Vater für außer Gefahr erklärt werden konnte. Weit entfernt, unsere Freude darüber zu teilen, entrüstete sich die Prinzessin geradezu über unsere Leichtgläubigkeit und blieb noch bis Mitternacht im Palais, indem sie so tat, als ob mein Vater im Sterben läge.
Als Amalias Schwester Ulrike, die nach Schweden geheiratet hat, in Berlin zu Besuch ist, befragt sie den loyalen Diener Lehndorf, was dran sei an einem schrecklichen Gerücht über Amalia.
Ihre eigene Schwester, die Königin von Schweden, fragte mich eines Tages, ob es wahr sei, dass sie ein Kind geboren und dies zerstückelt und im Kamin verbrannt habe. Ich bin gewiss, dass es Verleumdung ist. Sie liebte die Kinder viel zu sehr, um sie zu verbrennen. Sie las sich solche auf der Straße auf, um sie erziehen zu lassen. Sie hatte immer Kinder um sich und behandelte sie so zärtlich, dass die Leute behaupteten, es seien ihre eigenen. So weiß ich dies von kleinen Juden, kleinen Negern und Bauernkindern.
Nicht zuletzt ist Anna Amalia ein Feierbiest. Besonders fantasievoll sind ihre Kostümbälle.
Alles maskiert sich als Affe, selbst die ganze Musik, alle Pagen und Lakaien. So sehen wir uns plötzlich in eine Gesellschaft von mehr als 100 Affen versetzt.
Ausgelassen geht es zu.
Abends gibt es ein kleines Fest bei der Prinzessin Anna Amalia. Die vier Hofdamen sind als Statuen kostümiert. Alsbald tanzen sie um mich herum. Wir speisen an kleinen Tischen. Die Gesellschaft ist sehr lebhaft und man tanzt und spielt blinde Kuh. Wobei der alte Baron einen ganz gefährlichen Fall tut. Das wäre wirklich ein ganz merkwürdiges Schicksal gewesen, wenn er bei seinen 66 Jahren beim blinde Kuhspielen den Hals gebrochen hätte.
Die jüngste Tochter des Soldatenkönigs liebt militärischen Pomp, nimmt auch gern Paraden ab. Als einzige Frau der Preußenfamilie darf sie im Schlesischen Krieg Bruder Friedrich im Feldlager besuchen.
Sie diniert täglich bei ihm und jeder, der durch Breslau kommt, muss ihr huldigen. Alle schlesischen Damen haben Befehl, ihr den Hof zu machen, als ob sie die Königin wäre.
Auch musikalisch trägt Anna Amalias Militärleidenschaft Früchte. Sie komponiert Regimentsmärsche.
Marsch für das Regiment Graf Luttum.
Marsch für das Regiment von Bülow.
Marsch für das Regiment von Saldern.
Marsch für das Regiment von Möllendorf.
Ihre Märsche sind originelle Frühwerke. Und doch ist ihr Ehrgeiz größer.
Es gibt fast keine andere Frau in dieser Zeit, die Kompositionen tatsächlich veröffentlicht. Und das tut Anna Amalia.
1758, im Alter von 35 Jahren, engagiert Anna Amalia einen eigenen Musiklehrer, Johann Philipp Kirnberger. 25 Jahre arbeiten sie zusammen, bis zu seinem Tod.
Kirnberger, ihr Lehrer, ist ein Schüler Johann Sebastian Bachs. Er war 2 Jahre in Leipzig. Er hat mehrere wichtige Bücher geschrieben. Das Wichtigste heißt die Kunst des reinen Satzes. Und man sagt, das ist die pure Bachsche Lehrart, die er da drin niederschreibt.
Amalia und Kirnberger aber versteigen sich geradezu in ihre Bach-Passion. Das Höchste ist ihnen Kontrapunkt und Fuge. Doch die Zeichen der Zeit stehen auf Empfindsamkeit. Musik soll jetzt aufwühlen, mitreißen. Bach ist out.
Da stoßen wir mitten rein in den Kulturkampf am Berliner Hof unter Friedrich dem Großen, Stichwort alte Schule gegen neue Schule.
Zum eigenen Vergnügen lässt sich Anna Amalia 1755 eine Hausorgel einbauen in ihre Wohnung im Berliner Schloss.
Heute habe ich zum ersten Mal auf meiner Orgel gespielt. Der Ton ist charmant. Wie Orpheus, der beim Leierspiel alle Tiere der Umgebung anzog, sammelt sich unter meinem Fenster die Kanaille. Ich muss darüber lachen, denn ich biete Ihnen das Spektakel kostenlos.
Nur ein Kind am ganzen Berliner Hof ist so verwegen, Amalia ungestraft hinterherzurufen:
Alte Hexe!
der musikalisch hochbegabte Neffe Louis Ferdinand, in späteren Jahren sogar ein von Beethoven geschätzter Komponist und Klavierspieler, ist der Liebling Amalias. Er darf auf ihrer Orgel spielen und er komponiert eine vierstimmige Fuge, sein Opus 7. Anna Amalia gründet einen Musikzirkel, in dem auch der Bach-Sohn Karl Philipp Emanuel, der Hofcembalist Friedrichs II., aus erster Hand über seinen Vater Auskunft geben kann. In diesem Kreis wird musiziert und diskutiert, in diesem Kreis wird die Prinzessin wertgeschätzt. Karl Philipp Emanuel schreibt Orgelwerke für Anna Amalia, die sie auf ihrem Instrument spielen kann. Lange Jahre ist auch der österreichische Gesandte am Berliner Hof, Gottfried van Swieten, in diesem Musikzirkel zu Gast.
Der ist dann nach Wien zurückbeordert worden und in Wien hat er ähnliche Zirkel selber aufgemacht und hat dort 1782 einen gewissen Wolfgang Amadé Mozart getroffen, der bis dahin mit dem Thema Fuge eigentlich noch nie in Kontakt gekommen war. 1782 ist bei Mozart das sogenannte Fugenjahr. Der fängt auf einmal an, Fugen zu komponieren wie ein Wilder. Dieser Brückenschlag von van Swieten zu Mozart sorgt dafür, dass wir heute sowas haben wie diese unglaubliche Verdichtung in Mozarts Musik. Und das kommt über diesen Link van Swieten, der aus Berlin diese Sachen mitgenommen hatte. Weil Bach kein Mensch gehört hat. In Wien erst recht kannte diesen Leipziger Thomaskantor kein Mensch.
Anna Amalia wird mit den Jahren immer schrulliger. Der Musiker Johann Abraham Peter Schulz, ein Kirnberger Schüler, wird abgewatscht.
Stümper, Pfuscher!
Auch der junge Karl Friedrich Zelter kriegt sein Fett weg. Er soll Anna Amalia auf ihrer Orgel vorspielen.
Hört doch mal auf, er kann ja nichts.
Anna Amalia selbst mausert sich zu einer beachtlichen Komponistin. Manche Werke gehen sogar in Druck. Sie schreibt Kantaten, Choräle, Kammermusik. Heute noch bekannt ist vor allem ihre Flötensonate in F-Dur. Bleibende Verdienste für die Musikgeschichte hat sich Anna Amalia erworben durch ihre Musikaliensammlung, gerade auch durch die Überlieferung der Werke Johann Sebastian Bachs.
Die Matthäus-Passion, die Johannes-Passion, ich glaube 45 Kantaten, das musikalische Opfer, das Werk Bachs, das hat sie gehabt in Handschrift, teilweise sogar in der Originalhandschrift Bachs. Und das eben in einer Zeit, wo eigentlich kein Mensch mehr das aufgeführt hat, das muss man sich vor Augen führen. Diese Bibliothek ist der Nukleus für die Renaissance der Bach-Rezeption.
Am 17. August 1786 stirbt Friedrich. Nur 8 Monate später, mit 62 Jahren, folgt ihm Anna Amalia. Ihre Sammlung von Musikhandschriften hat nach ihrem Tod noch so manche Turbulenz zu verkraften. Der Musikwissenschaftler Tobias Debuch.
Sie ist dann im Nachlass verfleddert, dann über mehrere Kriege und Auslagerungen, Einlagerungen mittlerweile sehr zerstreut. Aber sie ist das Symbol von einer Sturheit, etwas zu sammeln und was uns heute unglaublich viel wert ist und wo wir dankbar sein können, dass diese skurrile Prinzessin von Preußen diesem Ding gefolgt ist und nicht der Mode ihrer Zeit.
Und noch etwas erinnert an die wunderliche Preußenprinzessin. Dafür muss man sich auf den Weg machen in die malerische Kirche zur Frohen Botschaft in Berlin-Karlshorst. Ihre geliebte Hausorgel, damals ein Geschenk des Königs an seine Schwester, hat die Wirrnisse der Geschichte überlebt. Die Amalienorgel erklingt immer noch. Sie ist heute die älteste Orgel in Berlin, ein klingendes Schmuckstück.
Im Zeitzeichen erinnerte Hildegard Schulte an Anna Amalia von Preußen, die am 9. November 1723 geboren wurde. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.